NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Frank Wörner einen schönen guten Abend. Seit heute gibt es eine neue Stufe in der Corona-Krise. Wir haben nämlich praktisch bundesweit eine Maskenpflicht. Ausnahme bildet momentan noch Schleswig-Holstein, da gibt es die erst ab übermorgen, aber sonst eben ja fast bundesweit seit heute, auch wenn die Regelungen im Detail je nach Bundesland etwas unterschiedlich sind. Wir ziehen gleich Bilanz. Tag 1 mit Maskenpflicht. Außerdem hören wir, auf welche Hilfen die Tourismusbranche in Europa hoffen kann. Und es geht bei uns um eine Grundsatzdebatte. Wie viel Schutz muss sein? Das ist ja so eine Frage, die wir in den vergangenen Wochen immer wieder mal debattiert haben. Jetzt hat es einen neuen Vorstoß gegeben von Bundestagspräsident Schäuble. Der CDU-Politiker hat am Wochenende ja in einem Zeitungsinterview davor gewarnt, den Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen. Zitat dazu mal: Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. So Wolfgang Schäuble im Tagesspiegel. Meine Frage dazu an Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie sind denn die Reaktionen auf Schäubles Aussagen?
Die sind so, dass die meisten Politiker, die sich zu dieser Schäuble-Äußerung, zu diesem Interview im Berliner Tagesspiegel geäußert haben, den Bundestagspräsidenten eigentlich unterstützen. Denn er bringt ja eine Debatte auf den Punkt, die an vielen Stellen zurzeit in der Politik, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft geführt wird, nämlich die Frage zu stellen, was ist jetzt der Maßstab der Lockerungen für das öffentliche Leben? Den Weg in diesen Lockdown, den sind wir alle ganz schnell gegangen, die Politik genauso wie die Bevölkerung. Aber der Rückweg, so sagte es ja Schäuble auch, der wird jetzt viel schwieriger und der wird von vielen Diskussionen begleitet sein. Und deswegen hat der Bundestagspräsident ja auch gefordert, diese Diskussion im Parlament zu führen. Der Bundestag muss sich von der Regierung auch wieder die Entscheidungszuständigkeit zurückholen. Und er hat dabei nicht der Preisgabe des Lebensschutzes das Wort geredet, sondern genau gesagt, die Fixierung auf den Lebensschutz ist falsch. Wir müssen auch schauen auf die ökonomischen Folgen, auf die sozialen und die psychologischen. Und das tun auch diejenigen, die sich mit Schäubles Äußerungen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel Grünen-Chef Robert Habeck. Er pflichtete Schäuble bei und sagte, das Dilemma zwischen der Lockerung des Lockdowns und dem Schutz vor Neuinfektionen, das muss die Politik aushalten. Oder die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Je länger die Einschränkungen dauern, so sagte sie, desto besser muss man sie den Bürgern erklären, warum eben manche Geschäfte und alle Kitas noch zubleiben.
Also ganz durchaus Zustimmung. Einer, den ich nochmal rausgreifen würde, wäre Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Der ist auch sehr stark auf Schäubles Linie. Also der würde ihn auch sehr unterstützen, denke ich, ne?
Absolut. Er setzt sich ja zunehmend von der Linie auch der Bundeskanzlerin ab, die ja vergangene Woche ihre Sorge um eine zu schnelle, zu vorzeitige Lockerung mehr als deutlich gemacht hat. Armin Laschet hat gesagt, die Folgen des Lockdowns spielen in der politischen Debatte eine zu geringe Rolle. Also auch vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten der klare Appell einer breiten Debatte über das, was diese Corona-Krise für uns alle, für die Wirtschaft, für das soziale Zusammenhang, Zusammenleben auch bedeutet, aber immer natürlich mit dem Blick darauf, die Neuinfektionen niedrig zu halten.
Ein Punkt, ja, der von Wolfgang Schäuble auch noch kam, war, dass er vor einer Überforderung des Staates gewarnt hat. Also diese massiven Hilfen, die da gerade ja der Staat sozusagen den Bürgern, den Unternehmen verspricht. Wie ist das aufgenommen worden?
Auch mit großer Zustimmung und auch an der Stelle greift Schäuble ja eine Diskussion auf, die auch an anderer Stelle geführt wird. Er hat ja vor so einer Art Allmachtsfantasie gewarnt, dass also diese hohe Neuverschuldung in diesem Jahr jetzt sozusagen unbegrenzt fortgeführt werden könne. Er hat gesagt, der Staat kann am Ende nicht jedes Unternehmen retten. Er kann auch nicht Umsatz ersetzen. Und je länger die Krise und die staatlichen Interventionen dauern, desto eher kommt die staatliche Handlungsfähigkeit an ihre Grenzen. Das hatten ja im Grunde Politiker aus fast allen Parteien auch in den vergangenen Tagen schon angemerkt, dass man nun nicht dieses und jenes und diese Hilfsmaßnahme auch noch genehmigen kann, sondern unter den Bundestagsparlamentariern macht sich da eine sehr breite Skepsis deutlich. Fraktionschef der Union, Ralf Brinkhaus, hatte es ja auch gesagt, wir können jetzt nicht alles genehmigen und überall helfen. Wir müssen ganz klar sehen, was kann der Staat leisten auf Dauer und was nicht.
Wenn jetzt so eine Äußerung von Wolfgang Schäuble kommt, auch als früherer Bundesfinanzminister, also der ja auch ganz klar das Geld im Blick hat, welches Gewicht hat das von so einem Urgestein?
Ein hohes. Er ist der Bundestagspräsident, also nach dem Bundespräsidenten protokollarisch der zweithöchste Amtsträger im Staat. Er ist auch in seiner Funktion als Chef des Parlaments ja ein bisschen überparteilich. Er spricht hier keineswegs als Unions- oder CDU-Politiker, sondern als Präsident des Parlaments. Und deswegen hat er ja auch die Entscheidungsgewalt sozusagen in seiner Äußerung zurückgefordert, weil die Krise immer die Stunde der Exekutive war, aber er sagt auch, das Für und Wider all dieser Lockerungsdebatten, das muss jetzt wieder im Bundestag stattfinden, damit die Bevölkerung, damit die Menschen, die uns wählen, das auch nachvollziehen können, was für oder was gegen einen bestimmten Schritt spricht. Er hat da sozusagen mit der Kraft des Souveräns, also des Parlaments, gesprochen und das ist eine Äußerung, die sicher noch lange nachwirken wird.
Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin über die Debatte, die Bundestagspräsident Schäuble mit seiner Äußerung angestoßen hat, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise nicht alles unterzuordnen. Ja, die Politik debattiert also über die Frage, wie streng die Maßnahmen sein sollten, wann sie vielleicht sogar mehr Schaden als Nutzen. Im Alltag gibt es für viele Menschen in Deutschland seit heute neue Einschränkungen, denn diese Maskenpflicht, die es schon teilweise gab, die ist jetzt fast flächendeckend gültig. Ausnahme ist bisher noch Schleswig-Holstein, da kommt die Pflicht erst übermorgen. Aber sonst heißt es eben für die meisten, wenn wir einkaufen gehen oder mit Bus oder Bahn fahren, dann müssen wir Mund und Nase bedecken. Tag 1 der fast bundesweiten Maskenpflicht. Sarah Pradl zieht für uns Bilanz.
Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Auf die Checkliste, wenn man morgens das Haus verlässt, muss neuerdings noch Mundschutz. Denn selbst wenn ich mir in der Mittagspause nur schnell etwas im Supermarkt kaufen möchte, die Maske ist jetzt vielerorts Pflicht. Das scheint heute auch schon ganz gut geklappt zu haben, auch wenn der ein oder andere den Sinn dahinter noch anzweifelt.
Ich finde das schon in Ordnung, wenn man so dicht zusammensteht.
Ich halte nichts von der Maskenpflicht, weil sie eine falsche Sicherheit vermittelt.
Da muss man mehr schreien.
Es ist so ein bisschen unangenehm an den Ohren, da die Brille beschlägt, wenn man es zu hoch macht. Man muss sich dran gewöhnen, so ein bisschen, ja.
Daran gewöhnen müssen wir uns, zum Beispiel beim Einkaufen. Auch auf dem Wochenmarkt in Hamburg gehören Masken dazu. Für viele auch problemlos, sagt dieser Händler.
Hat ganz gut funktioniert hier auf dem Markt. 5 Leute ohne Maske gesehen vielleicht und dann so mit Tuch oder Pullover hochgezogen. Und irgendwie nur 3 Leute, die das ignoriert haben, glaube ich.
Allerdings kommt es für diese Händlerin auch immer darauf an, wie lange und in welcher Situation man die Maske tragen muss.
Es ist schon schwierig, also mit Maske durchgehend zu arbeiten. 8 Stunden ist schon schwierig. Ich glaube, das ist was anderes, ob man sich die Maske erst aufsetzt, wenn man einkaufen geht, oder ob man den ganzen Tag arbeiten muss.
Auch vor vielen Supermärkten gab es heute Kontrollen. Nur wer Mund und Nase verdeckt hatte, durfte rein. Teilweise haben die Geschäfte noch Masken an diejenigen verteilt, die keine dabei hatten. So lief es auch bei vielen Bussen und Bahnen ab. An etlichen Haltestellen wurde kontrolliert, aufgeklärt, verschenkt. Zum Beispiel in Schwerin und Köln wurden Masken kostenfrei an Fahrgäste verteilt. Und in Dortmund ist der Chef der Stadtwerke, Guntram Pehlke, mit dem Start zufrieden.
Also heute eindeutig eine positive Bilanz. Die meisten Fahrgäste halten sich dran, deutlich über 90%. Und wenn unsere Servicekräfte Hinweise geben, dass doch ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen ist, dann wird es meist sehr positiv reagiert.
Andere Städte sind etwas zurückhaltender. In Greifswald sieht sich der Verkehrsbetrieb nicht in der Lage, die Maskenpflicht zu kontrollieren. Strafen drohen erstmal nicht. Es geht mehr ums Aufmerksam machen und aufklären. Auch in Ostwestfalen gibt es dazu eine Plakat- und Aufkleberaktion. Einige Städte haben in den vergangenen Tagen schon kostenlos Masken an ihre Bürger verschenkt. Da ist Münster skeptischer. Der Leiter des Krisenstabs, Wolfgang Heuer, sieht das nicht als seine Aufgabe.
Die Stadt wird auch an der einen oder anderen Stelle bei Aktionen kostenlos Masken verteilen. Aber das ist nicht das Grundprinzip. Also vor diesem Hintergrund ist es nicht Aufgabe aus unserer Sicht der Stadt Münster, flächendeckend 310.000 Menschen oder 250.000 Menschen Masken zu schenken.
Problematischer bzw. unübersichtlicher scheint es im Moment noch an vielen Schulen zu sein. Bund oder Länder haben dort keine Pflicht verhängt. Einzelne Städte und Kommunen machen das jetzt aber. Wesseling, südlich von Köln, führt als eine der ersten Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine Pflicht ein. Ab morgen müssen Schüler und Lehrer an weiterführenden Schulen dort zumindest auf Fluren und auf dem Schulhof eine Maske tragen. Fazit von Tag 1 der fast bundesweiten Maskenpflicht. Sie scheint in den meisten Fällen beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr zu funktionieren, auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen gibt.
Das Einzige ist, wir sehen unser Lächeln gar nicht mehr, aber wir begrüßen uns alle noch höflich und also es klappt wirklich.
Ja, also seit heute gibt es fast bundesweit diese Maskenpflicht. eher ein Zeichen der Verschärfung der Maßnahmen in der Corona-Pandemie, aber gleichzeitig gibt es auch weitere Zeichen von Normalität, zumindest ein bisschen Normalität. Bei VW in Wolfsburg, da haben fast 1,5 Monate die Bänder stillgestanden und heute hat der Autokonzern die Produktion auch da langsam wieder angefahren. Ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen, auch für die anderen Volkswagen-Werke auf der Welt. Aus Wolfsburg unsere Reporterin Annette Deutzgens.
Bei VW in Wolfsburg werden wieder Autos gebaut. Es ist Frühschicht und in Halle 54 wird seit wenigen Stunden der Golf zusammengeschraubt. Es ist ein vorsichtiges Herantasten an das, was vor der Krise war. Viele Mitarbeiter sind froh, dass es endlich wieder losgeht.
Ja, ich fühle mich relativ sicher. Das Unternehmen hat ja im Vorfeld schon relativ viel publiziert, welche Maßnahmen ergriffen werden. Und ich denke, wenn sich alle Kollegen daran halten, wovon ich ausgehe, dann habe ich eigentlich auch kein schlechtes Gefühl.
Bei uns, ich sag mal, ein großes Zeichen von Volkswagen ist es immer, dass wir immer irgendwo gestärkt aus der Krise herausgekommen sind.
Damit sich die Mitarbeiter nicht nur sicher fühlen, sondern auch möglichst sicher sind, haben Betriebsrat und Führungsspitze ganze 92 Vorschriften auf den Weg gebracht. In Halle 54 ist das deutlich zu sehen. So gibt es Erfindungen wie den Motorraumseparator, eine Trennwand, die oben an der offenen Motorhaube befestigt wird. So kann auf beiden Seiten ein Mitarbeiter schrauben. VW versucht den Spagat zwischen Effizienz und Gesundheitsschutz. Davon macht sich heute auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ein Bild. Sein Fazit nach einem Rundgang:
Ich bin beeindruckt davon, mit welcher Gründlichkeit, mit welcher Professionalität man versucht hat, hier den Produktionsprozess Corona-gerecht umzugestalten. So muss man das ja, glaube ich, sagen.
Aber Volkswagen ist noch längst nicht wieder in der Normalität angekommen. Diese Woche wird erst einmal nur der Golf gebaut und das auch nur von einem Teil der Belegschaft, sagt Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh.
Wir starten mit ca. 15% der Belegschaft an zwei Linien, um natürlich auch, und das ist für uns als Betriebsrat das Wichtigste, natürlich die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen.
Schwierig bleibt es, alle Teile für die Autos zu bekommen. 6.500 Zulieferer hat Volkswagen, etwa 1.000 davon in Italien und Spanien, was die Sache zusätzlich erschwert. Und dann ist da noch das Problem mit der Nachfrage. Wer, so fragen sich viele bei Volkswagen, kauft mitten in der Krise einen Neuwagen? Und so nutzte Konzernchef Herbert Diess heute die Chance, um eine freundlich formulierte Botschaft an die Bundesregierung zu platzieren. Der Staat müsse dringend die Nachfrage ankurbeln.
Und wir würden uns deswegen freuen, wenn sich die Politik mit dem Gedanken auseinandersetzen könnte, eben auch für Konsumanreize zu sorgen. Ich glaube, das wäre gerade in der jetzigen Zeit außerordentlich wichtig.
Konsumanreize, das heißt im Klartext, Diess will, dass Kunden einen staatlichen Zuschuss erhalten, wenn sie ein neues, umweltfreundlicheres Auto kaufen. Auch Stefan Weil will eine solche Prämie. Zulieferer in ganz Deutschland würden davon profitieren, sagt er. Aber die Prämie ist umstritten. Am Mittwoch trifft sich die Autolobby mit der Kanzlerin, um über das Thema zu reden. Die Botschaft aus Niedersachsen ist schon jetzt angekommen.
Und zumindest heute ist schon mal die Botschaft angekommen, dass VW seine Werke wieder hochfährt. Zumindest auch das jetzt in Wolfsburg, die Zentrale. 18.43 Uhr, das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Was wird aus unserem Urlaub? Für den Frühjahr ist das Thema, glaube ich, durch. Für den Sommer ist es noch ziemlich offen. Vielleicht zumindest in Deutschland. Da bleiben noch viele Fragen. Heute haben auch die europäischen Tourismusminister darüber beraten. Eben darüber, wann können wir wieder reisen? Und was passiert mit der Tourismusbranche, die ja massiv unter den Beschränkungen leidet? Mehr von unserem Europakorrespondenten Holger Beckmann.
Was der kroatische Tourismusminister Capelli zu Beginn der Videoberatungen mit seinen zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus der EU sagte, konnte zwar nicht wirklich weiterhelfen, kam aber aus dem Herzen.
Let me just say, I would have been happy to host you in the city of Dubrovnik, as originally planned, under normal conditions.
Er wäre glücklich gewesen, dieses informelle Treffen der Tourismusminister wie ursprünglich geplant in Dubrovnik abhalten zu können, unter ganz normalen Umständen, so Capelli, als Vertreter der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft. Aber das Coronavirus kam dazwischen und genauso wie das historische Dubrovnik an der Adria derzeit praktisch keine Touristen hat, geht es allen Reise- und Ferienzielen in Europa. Und zumindest darüber war man sich einig in der Runde, Besserung ist nicht in Sicht. Die 27 Mitgliedsländer haben sich bisher nicht einmal auf eine gemeinsame Wiedereröffnung der nationalen Grenzen verständigt. Da ist bisher jeder seinen eigenen Weg gegangen und das bleibt offenbar bis auf Weiteres auch so. Und auch heute gab es kein Signal dafür, dass diese Situation sich bis zum Sommer grundlegend ändern könnte, dass Reisen also wieder mehr oder weniger möglich wäre. Immerhin, die EU-Kommission arbeite daran, sagte ihr Sprecher Eric Mamère in Brüssel. Wir brauchen in Europa eine abgestimmte und einheitliche Herangehensweise daran, wie wir dafür sorgen können, dass die Menschen in der EU wieder Ferien machen und die Tourismusbranche wieder nach vorne schauen kann. Doch welche Herangehensweise das sein soll, ist völlig offen. Stattdessen gärt zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission ein Streit über die Frage, wer wie für die Kosten stornierter Reisebuchungen aufkommt. Dass es die Kunden nicht sind, ist klar. Und europarechtlich ist eigentlich festgeschrieben, dass sie den Reiseveranstaltern gegenüber die Wahl haben zwischen einem Gutschein, den sie später einlösen können, oder einer tatsächlichen Erstattung. So will es auch die EU-Kommission. Die Bundesregierung allerdings drängt auf die Gutscheinlösung, die auch schon andere EU-Staaten praktizieren. Andernfalls, so der parlamentarische Staatssekretär Thomas Barreis, kämen auf die Reiseunternehmen horrende Kosten zu.
Damit entsteht ein enormer Rückführungsbetrag. In Deutschland gehen wir von 3,5 Milliarden Euro allein bis Ende April aus, der an die Kunden zurückgezahlt werden müsste.
Doch Gutscheine seien für die Kunden keine Lösung, sagt Isabel Buschke vom Europäischen Verband der Verbraucherzentralen und rechtlich in der EU unzulässig.
Die nationalen Regelungen dürfen dieses Europarecht also nicht einfach übergehen. Auch inhaltlich ist mit Gutscheinen niemandem geholfen, denn die Reisen, die jetzt nicht stattfinden können, sind unwiederbringlich verloren, selbst wenn die Gutscheine später eingelöst werden.
Eine Lösung dieses Streits ist nicht in Sicht, ebenso wenig wie ein Ende der bitteren Situation für die Reisebranche in Europa.
Informationen von unserem Korrespondenten Holger Beckmann. Neues in der Corona-Krise kommt heute auch aus Großbritannien. Boris Johnson ist zurück, kann wieder als Premierminister arbeiten. Er zählt ja zu den Prominenteren, bei denen eine Covid-19-Erkrankung diagnostiziert wurde, war ja sogar ein paar Tage auf einer Intensivstation. Und heute hat er sich eben in London aus der Downing Street zurückgemeldet.
I'm sorry I've been away from my desk for much longer than I would have liked.
Boris Johnson entschuldigte sich erst einmal dafür, dass er so lange nicht an seinem Schreibtisch gesessen habe. Vor einem Monat war er an Covid-19 erkrankt, zwischenzeitlich sogar so schwer, dass er 3 Tage auf der Intensivstation verbringen musste. Als er jetzt wieder ans Rednerpult vor der Tür seines Amtssitzes in 10 Downing Street trat, wirkte er im Gesicht etwas hagerer als zuvor, ein bisschen außer Atem auch noch die Stimme, aber ansonsten wieder so energisch wie zuvor. Der Premierminister dankte zunächst einmal den Bürgern, dass sie angesichts der strikten Ausgangsbeschränkungen weiter die Zähne zusammenbeißen und Mumm zeigen.
I want to thank you, the people of this country, for the sheer grit and guts you've shown and are continuing to show.
Die Disziplin, die die Bürger bewiesen hätten, zeige erste Erfolge. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern und auch die Zahl der täglichen Corona-Toten fielen. Der staatliche nationale Gesundheitsdienst sei nicht zusammengebrochen. Und doch, mit über 20.000 Corona-Toten allein in den britischen Krankenhäusern gehört Großbritannien zu den in Europa am stärksten betroffenen Ländern. Schätzungen, die auch die Corona-Toten in Alten- und Pflegeheimen einbeziehen, gehen sogar von über 40.000 aus. Auch deshalb zeigte Johnson heute noch keine Neigung, den Menschen eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu versprechen, auch wenn er die Ungeduld und die Furcht vor allem der Wirtschaft verstehe.
I understand your impatience. I share your anxiety.
Vor einer Lockerung müsste Großbritannien deutlich mehr Menschen als bisher testen und wollte bis Ende des Monats 100.000 Tests pro Tag schaffen. Ein Regierungssprecher war heute aber nicht mehr sicher, dieses Ziel auch tatsächlich innerhalb der nächsten 3 Tage zu erreichen. Der nächste Termin für die Überprüfung des Ausnahmezustands in Großbritannien ist der 7. Mai. Johnson machte den Briten wenig Hoffnung, dass es dann schon einen größeren Schritt zurück in die Normalität geben könnte. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich möchte auch, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder in Gang kommt. Aber ich weigere mich, die Opfer und die Mühen der britischen Menschen wegzuwerfen und einen zweiten Ausbruch zu riskieren mit vielen Toten und dem Kollaps unseres Gesundheitsdienstes.
of the NHS.
Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon will den Fuß ebenfalls noch nicht von der Bremse nehmen. Alle Beschränkungen müssten erst einmal bleiben. Die Arbeit sei noch nicht erledigt. Die Bürger müssten noch ein bisschen länger diesen Kurs halten, erklärte Sturgeon in Edinburgh.
All of the restrictions currently in place need to remain in place for now. The job is not done yet. We need you to stay the course for a bit longer.
In Johnsons eigener Fraktion dagegen rumort es. Der einflussreiche Chef der einfachen konservativen Abgeordneten James Brady forderte zum Beispiel, nicht nachvollziehbare Regelungen zu ändern.
For instance, at my local market,
auf meinem Markt dürfen keine Blumen verkauft werden, aber der Supermarkt daneben darf das. Solche dummen Widersprüche muss man auflösen, damit die Leute weiter Verständnis für die Beschränkungen haben.
Some continuation of restrictions.
Aber zumindest ist jetzt der britische Premierminister Johnson nach seiner Covid-19-Erkrankung wieder zurück, hat sich heute aus der Downing Street gemeldet. Informationen von unserem Korrespondenten Jens-Peter Marquardt. Momentan dreht sich ja praktisch alles irgendwie um Corona. Auch die Beratungen übers Klima sind dadurch so ein bisschen in den Hintergrund geraten in letzter Zeit. Heute hat es aber eine Premiere gegeben. Der Petersberger Klimadialog, der hat nämlich rein digital stattgefunden. Umweltminister und Fachleute aus aller Welt haben per Videoschalte miteinander gesprochen. Und auch dabei ging es nicht ganz ohne Corona. Angela Ulrich mit Einzelheiten.
Ist Klimaschutz eine Art Luxus geworden angesichts der Herausforderungen durch die Corona-Krise derzeit? Gerade für die Wirtschaft, die jetzt schnelle Hilfe braucht und später dann langfristige Konjunkturprogramme? Ganz im Gegenteil, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze und schaut entschlossen.
Anders als beim Kampf gegen den Coronavirus kennen wir die Impfstoffe gegen die Klimakrise bereits. Sie sind verfügbar, sie sind bezahlbar und sie machen unser Leben besser.
Energie aus Wind und Sonne, Elektromobilität, Gebäude, die wenig Energie verbrauchen, nachhaltige Landwirtschaft. Die Ministerin zählt auf, was dem Klimaschutz hilft. Und genau dorthin müsse die Wirtschaft umsteuern, wenn sie nach Corona wieder loslegt, fordert Schulze.
Ich möchte, dass wir den anstehenden Neustart mit einem Update für unsere Volkswirtschaft verbinden. Ein Update, das unsere Volkswirtschaft moderner und klimaverträglicher macht und so eben auch Jobs sichert und Jobs schafft.
Ihren Kompass nennt Svenja Schulze das und beginnt mit diesen Forderungen den sogenannten Petersberger Klimadialog. Eine große Klimakonferenz, die traditionell in Berlin stattfindet, diesmal als Videoschalte. Pünktlich haben sich zuvor zahlreiche Unternehmer zu Wort gemeldet, die genau das wollen. Klare Signale der Bundesregierung, dass weiter umgesteuert wird, hin zu mehr Klimaschutz, ganz im Sinne der Umweltministerin.
Das sind ja nicht irgendwelche Unternehmen und das sind auch nicht die üblichen Verdächtigen, sondern da finden Sie von der chemischen Industrie Bayer genauso wie Covestro, da finden Sie Thyssen, da finden Sie viele, viele kleine Mittelständler und alle diese Unternehmen sagen, lasst uns nicht zurückgehen.
Doch es gibt auch Kritik in der Wirtschaftswelt. Der Bund der Deutschen Industrie, BDI, will die Klimaziele für 2030 auf den Prüfstand stellen. Davor warnt in der Videokonferenz mit Svenja Schulze allerdings der britische Klimaökonom und frühere Weltbankexperte Nicholas Stern, der seinerseits 6 Bereiche ausmacht, in denen Klimaschutz die Wirtschaft deutlich voranbringen würde. Bei Energie, Verkehr, Gesundheit, Naturschutz, Bildung, Stadtentwicklung. Das sind 6 Gebiete, wo man schnell vorankommen und viele Jobs schaffen kann, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Greenpeace will nun beim Petersberger Klimadialog die Kanzlerin beim Wort nehmen. Merkel spricht am Dienstag, genau wie, ebenfalls digital, UN-Generalsekretär Guterres. Martin Kaiser, Geschäftsführer der Umweltorganisation, setzt dabei auf die Kanzlerin.
Die Überschriften sind bei der Kanzlerin wieder mal sehr gut. Wir werden sie daran messen, ob sie das jetzt wirklich ernst meint und tiefgreifende Veränderungen der Wirtschaft jetzt auch initiiert, die gleichzeitig ja auch eine Riesenchance darstellen für Innovation und für eine Zukunftsfähigkeit auch der deutschen Wirtschaft.
Auch Svenja Schulze will aufs Tempo drücken und bremst zugleich. Bei ersten Soforthilfen für Unternehmen gehe es erstmal nicht um mehr Nachhaltigkeit, aber bei allen Konjunkturprogrammen, die dann ab dem Sommer folgen. So wünscht sich das zumindest die Umweltministerin.
Also auch der Petersberger Klimadialog dieses Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Wie ist das damals gelaufen bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland? Da sind ja nach wie vor einige Fragen offen, zum Beispiel, was es mit den Millionen Euro auf sich hatte, die damals geflossen sind. 3 ehemalige DFB-Funktionäre mussten sich deshalb in der Schweiz vor Gericht verantworten, im sogenannten Sommermärchenprozess. Aber ein Urteil wird es nicht geben. Und auch dafür ist Corona verantwortlich. Aus Zürich, Dietrich Karl-Meurer.
Es ist ein Debakel für die Schweizer Justiz. 5 Jahre schleppten sich die Ermittlungen hin. Letzten Sommer erfolgte die Anklage. Erst 7 Wochen vor der Verjährung heute begann schließlich Anfang März der Prozess, der wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden musste. Letztlich wurde nicht eine Minute verhandelt. Trotzdem, die Schweizer Bundesanwaltschaft sieht bei sich kein Versäumnis. Schriftlich erklärte sie:
Mit der Anklageerhebung am 5. August 2019 im Zusammenhang mit dem Deutschen Fußballbund hat die Bundesanwaltschaft ihre Aufgabe als Untersuchungsbehörde erfüllt und das Vorverfahren zum Abschluss gebracht. Dass die Anklage in der Folge unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie keiner sachrichterlichen Beurteilung mehr unterzogen werden konnte, bedauert die Bundesanwaltschaft.
Im Mittelpunkt des Verfahrens eine dubiose Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Das Geld floss vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland vom Deutschen Fußballbund an den Weltverband FIFA und weiter auf ein Privatkonto. Deklariert war es als Beitrag für eine WM-Gala, die jedoch nie stattfand. Die gleiche Summe wanderte bereits 2002 vom inzwischen verstorbenen Adidas-Besitzer Robert-Louis Dreyfus über den Chef des Organisationskomitees der WM Franz Beckenbauer an den damaligen FIFA-Vizepräsidenten Mohammed bin Hammam aus Katar. Angeklagt wegen Betrugs bzw. Beihilfe, die beiden Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der frühere FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Der Vorwurf, die 4 hätten den wahren Zweck der Millionenzahlung verschleiert. Die Angeklagten haben alles stets bestritten. Die Verjährung heute bedeutet für den Prozess das Aus. Bert Luginbühl, der Verteidiger von Theo Zwanziger, sagt, das sei gleichermaßen gut und schlecht.
Weil mein Mandant überzeugt ist und zu Recht überzeugt ist, dass er sich strafrechtlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und ihm wird die Möglichkeit genommen, durch die verschiedenen Verfahrensfehler, namentlich der Bundesanwaltschaft, dass er einen Freispruch erwirken kann.
Nun will Theo Zwanziger ebenso wie Wolfgang Niersbach eine Entschädigung einfordern.
Ja, und heute sind eben die Fristen in diesem Prozess verjährt. Vorhin haben wir hier im Echo des Tages schon über die Frage gesprochen, wie streng die Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus sein sollten und welche man vielleicht auch vorsichtig lockern kann. Diese Debatte trifft ja auch den Sport. In einigen Sportarten sind da schon Entscheidungen gefallen, Handball zum Beispiel, Volleyball oder Eishockey. Da sind die Spielzeiten in den Profiligen vorzeitig beendet worden. Wie geht's im Basketball weiter? Darüber haben die Vereine heute beraten und das Ergebnis ist, die Saison läuft weiter. Weiter, aber nicht für alle. Hendrik Lückhoff berichtet.
Auch nach einer mehrstündigen Videoschalte haben sich die Liga und die 17 Vereine nicht auf eine einheitliche Linie verständigen können. Die Basketball-Bundesliga ist in 2 Teile gebrochen. Denn ein Teil der Clubs will weiterspielen, ein anderer Teil nicht. Deswegen soll es mit einer Liga der Willigen weitergehen, sollte die Politik grünes Licht geben. Die Pläne sehen so aus, dass insgesamt 10 Clubs die Saison fortsetzen, darunter der amtierende Meister Bayern München, Pokalsieger Alba Berlin und unter anderem auch die Baskets Oldenburg und das in modifizierten Playoffs. Die 10 Clubs sollen auf 2 Fünfergruppen aufgeteilt werden, dann im Modus jeder gegen jeden antreten und das alles an einem Ort, der innerhalb der nächsten Woche bekannt gegeben wird. Im Anschluss an die Gruppenphase geht es mit dem Viertelfinale am gleichen Ort weiter. Insgesamt ist dafür ein Zeitplan von 3 Wochen vorgesehen. Bis Ende Juni soll die Saison beendet werden. Und auch diese Entscheidung wurde getroffen. Einen sportlichen Absteiger wird es nicht geben.
Also kein vorzeitiges Ende in der Basketball-Bundesliga. Er war einer der ganz Großen, der Schauspieler Otto Mellies. 5 Jahrzehnte lang hat er zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin gehört. Bis zuletzt stand er vor der Kamera, zum Beispiel letztes Jahr noch für einen Tatort. Und gestern ist Otto Mellies im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat seine Agentur heute mitgeteilt. Er selbst sagte über die Höhepunkte seines Theaterlebens:
Eine wirklich fast nicht mehr erreichbare Höhe war, dass ich als junger Mensch von Wolfgang Langhoff ans Deutsche Theater engagiert wurde. Durch den habe ich überhaupt erst begriffen, durch den Wolfgang Langhoff, wie man Theater spielen sollte und habe mich dementsprechend bemüht. Und dann die Arbeit mit ihm selbst, das war unvergesslich. Also für mich eine der größten Theaterpersönlichkeiten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Dann natürlich bestimmte Rollen. Ich will da nicht unbedingt den Nathan nennen, den ich 18 Jahre gespielt habe, 325 Mal vor vollem Haus. Das ist schon sehr schön, wenn man sich das überlegt. Aber es waren auch diese Aufführungen, zum Beispiel in beruflicher Hinsicht, diese Stücke, wo man vorher sogar ein bisschen skeptisch war. auch, dass man die und die Rolle spielen sollte und man musste sich mit dieser Rolle zusammenraufen. Und dann wurde das was und dann war das wunderschön, ja.
Der Schauspieler Otto Mellies, gestern ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Und das war das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Ich bin Frank Werner.
NDR Info.